Ich lese aus 4. Mose, Kapitel 13, die Verse 17 bis 33. Ich wiederhole, 4. Mose, Kapitel 13, die Verse 17 bis 33 und möchte die Gemeinde bitten, zur Schriftlesung aufzustehen. Mose schickte 12 Männer als Kundschafter aus der Wüste Paran ins Land Kanaan. Er sagte zu ihnen: Geht zunächst durch das Steppengebiet und durchstreift dann das Bergland, das sich nordwärts anschließt. Seht euch Land und Leute genau an. Erkundet, wie viele Menschen dort wohnen und wie stark sie sind. Achtet darauf, ob ihre Städte befestigt sind oder nicht. Seht, ob ihr Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Habt keine Angst und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif werden. Die 12 Männer machten sich auf den Weg und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis hinauf nach Rehob bei Lebo Hamad. Zunächst zogen sie durch das Südland und kamen dann nach Hebron. Dort wohnten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Nachkommen Anaks. Die Stadt Hebron war 7 Jahre früher gegründet worden als Zoan in Ägypten. Als sie in das Traubenland kamen, schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab, die war so schwer, dass 2 von ihnen sie auf einer Stange tragen mussten. Auch Granatäpfel und Feigen nahmen sie mit. Das Tal bekam später den Namen Eschkol, Traubental, wegen der Traube, die die Kundschafter der Israeliten dort abgeschnitten hatten. Die Kundschafter berichten: Nach 40 Tagen hatten die 12 Männer ihre Erkundung abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Sie berichteten Mose: Wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Hier sind ihre Früchte. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anaks-Söhne gesehen. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Amoriter und in der Jordanebene die Kanaaniter. Das Volk war aufgebracht gegen Mose. Aber Kalab beruhigte die Leute und rief: Wir können das Land sehr wohl erobern. Wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten: Wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Amen.
Nur Mut. Woher kommt denn nun der Mut? Ich finde das gar nicht so einfach zu sagen. Machen wir noch mal einen kleinen Test am Anfang. Wer von euch ist denn bitte schön mutig? Das sind aber nicht so viele. Wer von euch ist denn so halbmutig? Ein paar mehr. Gibt es doch jemanden, der sich als Angsthasen outen kann? Auch ein paar. Und ich schätze mal, 80% der anderen, die jetzt nicht gestreckt haben, sind irgendwo dazwischen. Na gut. Ich finde, das ist gar nicht so einfach mit dem Mut. Denn die Sache mit dem Mut hängt doch tatsächlich eher von dem Zusammenhang ab. Um welche Situation geht es denn, in der man bitteschön mutig sein soll? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von dem klassischen Beispiel, das mit dem Thema Mut zu tun hat. Ihr könnt alle identifizieren, was das ist, ja? Das ist ein Sprungbrett. Unten drunter sieht man da das Wasser, wo man reinspringen soll. Tja. Es gibt Leute, die bekommen beim Anblick von so einem Sprungbrett, das da relativ hoch über dem Wasser ist, erstmal so eine Art Schweißausbruch oder so ein kleines Herzrasen, weil das alles schon viel zu hoch, viel zu gefährlich und eigentlich ist das schon mehr oder weniger lebensmüde, das geht gar nicht. Und wenn du dann obendrein vielleicht nicht wirklich schwindelfrei bist, ja, dann ist das Ding sowieso erledigt. Keine Chance. Never ever springt man von so einem Springbrett runter. Damit nicht genug, das kann man noch toppen. Nämlich hier. Das ist sozusagen die verschärfte Version. Das ist richtig hoch. Das erste war vielleicht so ein 3-Meter-Brett. Das hier ist mindestens der 5-Meter-Turm. Frage, braucht man dafür Mut oder macht das erst so richtig Spaß? Was würdet ihr sagen? Tja, Antwort, das kommt ganz drauf an. Kleines Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich erinnere mich noch dran, als ich als Kind den Fahrtenschwimmer gemacht habe. So hieß das damals. Damals musste man eine halbe Stunde schwimmen und dann nochmal im Anschluss vom 3-Meter-Brett springen. Na gut. Das mit dem Schwimmen ging bei mir so einigermaßen. Ich habe mich da einigermaßen durchgekämpft. Aber ich muss zugeben, ich habe den Fahrtenschwimmer sowieso nur gemacht, weil man dann danach endlich mal vom 3-Meter-Brett springen durfte. Das wollte ich nämlich unbedingt. Das hat mich motiviert. Ich wollte unbedingt da runterspringen. Etliche Jahre später war ich dann selber Papa. Meine Töchter haben das Seepferdchenabzeichen gemacht. Was soll ich euch sagen? Eine meiner Töchter hat das mit dem Schwimmen auch ganz gut hingekriegt. Und dann kam die Sache mit dem 3-Meter-Brett. Daran wäre das wirklich fast gescheitert. Es ging nicht. Ich weiß nicht, wie lange sie da oben gestanden ist und ich bin da unten vor mir hingeschwommen und habe sie versucht zu ermutigen. War das ein Drama. Irgendwann hat sie es dann doch geschafft. Man musste ihr wirklich, wer weiß, wie lange gut zureden. Wie ihr seht, mit dem Mut ist das so eine Sache. Beide Male ist das dieselbe Situation, aber die Menschen reagieren auf dieselbe Situation völlig unterschiedlich. Für den einen ist so ein 3-Meter-Brett die Motivation schlechthin, für die anderen, nein, das widerfahre mir nur nicht. Ich habe euch mal ein paar biblische Beispiele mitgebracht fürs Mutigsein und Mut haben. Sprüche 15, 13. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht, aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Sprüche 15, 15. Ein Betrübter hat nie einen guten Tag, aber ein guter Mut ist ein tägliches Fest. Sprüche 18, wer ein mutiges Herz hat, weiß sich auch im Leiden zu halten. Wenn aber der Mut dann niederliegt, wer kann's dann tragen? Und Nehemia 3, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Ein paar Kapitel weiter, Nehemia 16, als die Mauer dann fast fertig war. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns herum wohnten, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Sehr interessant. Jetzt frage ich doch einfach mal bei euch in die Runde, Was denkt ihr, wovon hängt bei euch der Mut ab, dass ihr mutig in eine Situation reingeht? Jetzt würde ich gerne mal von euch ein paar Antworten hören. Wer ist so mutig? Mutig und sagt mal was dazu. Wovon hängt der Mut ab? Was gibt den neuen Mut? Oder andersrum, was entmutigt dich, sodass du sagst, nein, mache ich nicht, bin ich raus, ist nichts für mich. Sag doch mal bitte. Bitte? Urerfahrung ist wichtig. Ja, Vorerfahrung. Okay, danke. Ja? Das Wort Gottes ist entscheidend. Was sagt das dazu? Ja? Haben wir noch was? Zuspruch? Ja?
Vorbild der Eltern.
Vorbild der Eltern ist auch gut.
Einschätzung der eigenen Kräfte.
Ja, Einschätzung der eigenen Kräfte.
Zuversicht.
Was noch?
Vertrauen.
Vertrauen. Dankeschön, ihr habt gute Antworten gegeben. Ich mache nochmal weiter mit einem kleinen Beispiel, auch aus dem persönlichen Erfahrungsbereich. Ich war mal irgendwo an der Küste im Urlaub und da war so ein Felsen an der Küste, der war ziemlich hoch, so 7-8 Meter. Und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass man da runterspringen kann. Hätte ich eigentlich zu hoch gefunden. Aber da standen schon 10 Leute oben und sind gesprungen. Da habe ich gedacht, okay, wenn die das können, kann ich das auch. Wenn die heil unten ankommen, komme ich auch heil unten an. Aber alleine hätte ich es nicht gemacht. Das war sozusagen das Vorbild der anderen, ja. Ich habe gesehen, andere schaffen das. Wenn das geht, dann kann ich das auch. Tja, ihr seht, unser Mut und unsere Entmutigung hängen meistens ab, einerseits vom Vorbild, jemand anders hat es schon geschafft, oder aber natürlich von der Art und der Größe der Aufgabe, der Herausforderung, in die wir da reingestellt sind. Wenn es uns irgendwie machbar erscheint, dann sind wir mutig und zuversichtlich. Wenn es uns zu überfordern scheint oder das so 50-50 ist, dann werden wir auf einmal sehr zurückgezogen. Warten ab, gehen auf Abstand und denken, Moment mal, Moment mal. Ich stelle fest, es hängt sehr stark ab von unserer Bewertung der Sachlage, die wir da vor uns finden. Wie wir reagieren und wo wir uns dann dementsprechend ermutigt fühlen oder wie wir uns entmutigt fühlen. Allerdings, schon diese persönliche Bewertung der Sachlage ist eine total subjektive Angelegenheit. Wir sind dabei einfach nicht objektiv. Unsere Tagesbestform oder aber die Tagesschlechtform, die wir haben, beeinflussen unser Denken ganz enorm. Wir bewerten, was wir da sehen, welche Situation vor uns steht. Und das wirkt sich alles sehr entscheidend darauf aus, wie du zum Beispiel über die Aufgabe nachdenkst, die du da vor dir hast, wie du zum Beispiel über die Weltlage nachdenkst, kann man da überhaupt der Sache beikommen mit dem Krieg da im Gazastreifen und in Israel, dass es so dermaßen verfahren, dass es restlos hoffnungslos ist. Oder wenn du in unsere Gemeinde hier in Rhein-Nickendorf denkst, ja, wie denkst du denn über die Zukunft unserer Gemeinde hier in Rhein-Nickendorf? Das nächste Jahr, die nächsten 5, die nächsten 10 Jahre, denkst du, ja, wunderbar, wir haben tolle Leute, das wird? Oder denkst du, nee, die Aufgaben sind so riesengroß, das klappt nie? Merkt ihr was? Bist du mutig, zuversichtlich? Oder bist du zögernd, vielleicht auch deprimiert, ganz wenig hoffnungsvoll? Oder bist du neugierig und gespannt zu sehen, wie der Herr das hinkriegt, dass er seine Verheißungen in deinem Leben Wirklichkeit werden lässt? Oder wie der Herr seine Verheißung Wirklichkeit werden lässt im Leben unserer Gemeinde. Mal gucken, wie der Herr das hinkriegt, was er sich diesmal ausgedacht hat, damit es klappt. Das Beispiel dafür, wie man mit den eigenen Erfahrungen umgeht, mit dem, was man gesehen hat, haben wir gerade eben in der Schriftlesung gehört. 4. Mose 13. Mose sendet Kundschafter aus in das von Gott verheißene Land. Guckt euch um, wie sieht's da aus, erzählt uns davon. Was passiert? Ja, die Kundschafter machen ihre Sache gut und gründlich. Das verheißene Land ist wirklich ein gutes, wunderbares Land. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber, was war da nochmal in Vers 33? Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und wir waren es auch in ihren Augen. Mit anderen Worten, sie schließen sich der Meinung der Feinde über sie an. Sie empfinden sich selber als klein und minderwertig und so verlässt sie der Mut. Wir schaffen das nicht. Die anderen sind zu stark, zu groß, zu kräftig und überhaupt. Alle Kundschafter denken so, bis auf Kaleb und Josua. Der Effekt? Das ganze Volk Israel wird von Klage, Wehgeschrei, Geheule, ja geradezu von Depression erfasst. Man will sogar Josua und Kaleb sogar steinigen. Ich lese euch mal vor, wie es weitergeht. Kapitel 14, Abvers 1. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir gestorben wären im Ägyptenland oder in dieser Wüste, ach, wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, es ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen und der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte aller Israeliten. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange lästert mich dieses Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Was ist da bitte passiert? Alle Kundschafter haben dasselbe erlebt, okay? Dieselbe Szenerie, das Land erkundet. Sie waren sich völlig einig, das Land ist wunderbar, es ist genial, da wollen wir hin. Aber warum denken Josua und Kaleb anders und denken, wir schaffen das? Sie haben doch dieselben Dinge gesehen. Der entscheidende Unterschied ist, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nun nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen, es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Merkt ihr, was das für ein Unterschied ist? Wisst ihr, so ähnlich kommt es mir vor, kann man schauen auf die Weltpolitik. Mir geht es auch so, wenn ich die Nachrichten aus Israel und Gazastreifen höre, dann schlägt es mir beim Kopf zusammen, dass ich denke, boah, wie um alles in der Welt will man das sortieren? Das sieht doch furchtbar aus. Da gibt es keinen Ausweg, oder? Wie soll das auch gehen? Ist das menschenmöglich? Oder wenn du selber gerade in einer Lebenskrise bist oder irgendwas total vertrackt ist und du keinen Ausweg siehst und du denkst, ja, und jetzt? Ich sehe nicht, wie es weitergeht. Oder auch, wie ich gerade schon sagte, wenn du denkst an unsere Gemeinde hier in Alt-Reinickendorf, wie geht's weiter? Wo sind wir in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren? Bist du da zuversichtlich, glaubensvoll, dass du denkst, ja, der Herr wird uns führen, es geht gut weiter? Oder bist du da eher deprimiert? Die entscheidende Frage ist doch, wie bewertest du die Dinge, die du da siehst? Also das Erste, was siehst du? Was nimmst du wahr? Es fängt schon damit an, was siehst du zuerst? Fallen dir zuallererst die vielen Probleme und Schwierigkeiten ein, die die Weltpolitik so total vertrackt machen? Oder die uns in der Gemeinde hier beschweren, die mühsam sind? Die uns vielleicht auch ausbremsen? Macht dich das alles ganz fertig? Und wenn du an diese Dinge denkst, denkst du dann, meine Güte, das wird ja nie was. Wie sollen wir das schaffen? Das ist doch der reinste Horrortrip. Oder, anderer Anmarschweg, denkst du in all dem Kuddelmuddel an die kleinen und die großen Wunder, die Gott getan hat. In deinem Leben, hier bei uns in der Gemeinde in Reinickendorf oder auch in der großen, weiten Weltpolitik. Auch wenn das ein total abgedroschenes Beispiel ist, aber denk mal an den 9. November, als die Mauer fiel. Das hat keiner erwartet. Niemand. Jeder hätte gesagt, du bist total verrückt, wenn du sowas erwartest. Und es ist geschehen. Ohne dass ein Schuss gefallen wäre, oder? Wir wissen das. Und selbst Leute, die mit Gott nichts am Hut haben, sagen, das war ein Wunder. Also bitte. Damit will ich sagen, ja, Gott tut seine Wunder. Im Kleinen und auch im Großen. Wir haben ein paar Taufen gefeiert hier in der letzten Zeit in der Gemeinde. Wunderbar. Gott bewegt Menschen. Fantastisch. Menschen machen sich an der Gemeinde fest, weil sie merken, ja, hier ist meine geistliche Heimat. Hier will ich dazugehören. Gott hat es gewirkt. Damit will ich sagen, wenn man genau hinschaut, sowohl in die große Weltpolitik als auch meinetwegen bei uns in der Gemeinde, man sieht immer beides. Es gibt auf der einen Seite positives, ermutigendes, großartigen Segen Gottes, wo wir denken, ja, danke Herr. Und auf der anderen Seite sehen wir auch Negatives, wir sehen Probleme, wir sehen Rückschläge, wir sehen Sachen, die überhaupt nicht gut klappen, wo wir denken, boah, da haben wir aber echte Sorgen. Stimmt. Beides ist da. In einer Gemeinde ist es genauso wie im Leben eines jeden Einzelnen von uns und wie in der großen Weltpolitik auch. Das Ermutigende und die Rückschläge liegen oft ganz, ganz dicht beieinander. Ich finde, die entscheidende Frage ist die, nämlich, jetzt kommt's, was sagt Gott dazu? Das finde ich das eigentlich Entscheidende. Was sagt Gott zu der ganzen Geschichte? Soweit ich weiß und soweit ich meine Bibel kenne und soweit ich den allmächtigen Herrn und Herrscher dieses Universums kenne, gibt es für Gott das Wort unmöglich nicht. Unmöglich gibt es nicht bei Gott. Das ist so für mich eine Grundlage. Wenn Gott sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann tut er das auch. Ganz am Anfang. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Es geschieht. Weil Gott der Herr ist und er die Autorität hat. Er schafft aus dem Nichts neue Dinge, wo vorher nichts war. Auf sein Wort hin geschieht es. Und da ist es völlig gleichgültig und unerheblich, ob es darum geht, den Grand Canyon aus dem Gebirge rauszuschnitzen. Wenn Gott das will, dann macht er das. Und es kann auch sein, dass es genauso unmöglich ist, dem Zehntklässler bei der Mathearbeit zu helfen, weil er nicht gescheit gelernt hat oder weil er einen Blackout hat. Mit Gottes Hilfe schafft er das. Oder jemand anders, der den fürchterlichsten Liebeskummer der Welt hat, Gott steht ihm bei und tröstet ihn. Oder dem kinderlosen Paar doch noch zu einem Kind zu verhelfen, Gott tut es. Oder eben die Gemeinde in Rhein-Nickendorf noch mal ganz neu mit Leben durch den Heiligen Geist zu erfüllen, sodass wir uns die Augen reiben werden. Gott tut es. Manchmal kommt es mir sogar so vor, als wenn Jesus, unser Herr, erst so richtig zur Hochform aufläuft, wenn du und ich alle Viere von uns strecken, wenn wir sagen, Herr, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie es weitergeht. Und wenn wir dann voller Verzweiflung sagen, hey, ich schaff's nicht, es geht nicht, das ist dann der Moment, wo Jesus sagt, das wurde aber auch mal Zeit, dass du das einsiehst, dass du es nicht kannst. Und damit krempelt Jesus voller Begeisterung die Ärmel hoch und sagt, geh mal ein Stück zur Seite, jetzt lass mich mal ran. Das sind wichtige Momente, sowohl in deinem Leben als auch im Leben einer Gemeinde, wenn wir ein Stück zur Seite gehen und Jesus machen lassen. Und dann sagt Jesus, das wollen wir doch erstmal sehen. Das ist dann der Moment, wo klar wird, dass du und ich die Sache eben nicht schaukeln können. Wir können nicht die Gemeinde wiederbeleben. Wie denn? Das kann nur der Heilige Geist Gottes, oder? Das wissen wir auch. Oder Frieden schaffen im Gazastreifen. Moment mal. Bei den hasserfüllten Menschen, die sich gegenseitig wirklich den Kopf einschlagen? Wie soll das gehen? Da muss doch hier innerlich was passieren. Stimmt. Das ist der Bereich, wo Gott wirkt. Und immer dann, wenn Gott solche Dinge anfängt zu tun, merken wir, dass wir da überhaupt keine Aktien mehr drin haben. Dass Gott alleine wirkt. Und das ist dann auch der Moment, wo Gott alle Ehre bekommt, oder? Da kann keiner mehr von uns irgendwelche Dinge auf sein Erfolgskonto verbuchen, weil es ist sowas von offensichtlich, da hat keiner von uns was getan. Und dann fangen wir an, Gott zu loben. Danke, Herr, dass du das gemacht hast. Dass du Frieden bewirkst bei den Mächtigen der Welt. Dass sie ihre Kriegsgelüste aufgeben. Dass sie anfangen, dem Frieden Raum zu geben, dass sie bereit werden, aufeinander zuzugehen und den anderen auch leben lassen. Das Dritte, was sagst du jetzt dazu? Was sagst du jetzt dazu? Es entscheidet sich wirklich daran, wie du für dich diese ganze Situation bewertest. Was sagst du im Angesicht dieser Situation, die dich total herausfordert und die so komplex ist, dass es einem schier die Sinne raubt? Wie gesagt, Krieg im Gazastreifen, ja, was soll man dazu sagen? Außer, dass es sowieso furchtbar ist, ja klar. Aber eine Lösung? So vertrackt und durcheinander, da findet doch keiner mehr einen Weg durch. Sagst du, das klappt nie, wir sind wie Heuschrecken, wir können nichts ausrichten. Ich, kleines Hansele, in der großen Weltpolitik, wer bin ich denn schon? Oder sagst du, wir werden das schaffen, der Herr ist mit uns. Weil wir die Wahrheit Gottes auf unserer Seite haben. Johannes, ich bin dir sehr dankbar für die Fürbittengebete gerade. Du hast auf der einen Seite die Situation der Welt formuliert und dem Gottes Wort gegenübergestellt. Ihr Lieben, darum geht's. Wir halten uns an das Wort Gottes, was er dazu sagt. Wir haben zwar menschlich gesehen keine Chance, aber wir betrachten die Sache auch nicht mit menschlichen Augen, sondern wir lernen, unsere Situation und auch die der Welt aus dem Blickwinkel Gottes zu sehen. Und wie war das nochmal? Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. Dem haben wir doch unser Leben anvertraut, oder? Dem folgen wir doch nach. dem trauen wir doch große Dinge zu. In Rhein-Nickendorf und auch im Gazastreifen. Wer Realist ist, rechnet mit den Wundern Gottes. An jedem Ort der Welt. Kommen wir nochmal zurück zu Kaleb und Josua. Wie kamen die eigentlich auf die aberwitzige Idee, dass sie es schaffen können, gegen diese Riesen im Land Kanaans anzutreten und dann auch noch erfolgreich? Die beiden waren ja nicht einfach nur irgendwelche durchgeknallten Draufgänger, die gesagt haben, wir probieren es einfach. Ganz und gar nicht. Was haben die nochmal genau gesagt? Da steht, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Habt ihr gemerkt? Wenn der Herr uns gnädig ist. Ja. Sie haben das deutliche Bewusstsein, dass sie von der Gnade Gottes abhängig sind. Wenn Gott hilft, dann geht es. Und es ist ein gutes Land. Wir haben allen Grund, uns auf ein gutes Land mit einer guten Zukunft zu freuen, weil Gott uns diesen Segen geben will. Und dieser Frieden liegt im Willen Gottes, dafür dürfen wir bitten. Er ist nicht umsonst der Friede für es. Es ist ganz tief zum Wesen Gottes gehörend. Und das gilt auch für Israel, das gilt auch für den Gazastreifen, das gilt auch für uns in Rhein-Nickendorf, das gilt an jedem Platz der Welt. Fallt nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor diesem Volk nicht, sagen Josua und Kaleb. Darin scheint eine gewisse Gefahr zu bestehen. Man schaut mehr auf die Probleme als auf die Möglichkeiten Gottes. Fallt nicht ab vom Herrn, das hat so viel zu sagen wie, vergesst nicht die Verheißungen Gottes, die er euch doch gegeben hat. Man schaut mehr auf die Probleme als auf die Möglichkeiten Gottes. Das ist auch eine Art Abfall von Gott. Aber ihr Lieben, so soll es ja nicht sein. Man könnte auch versucht sein, der Angst und den Zweifeln nachzugeben. Ja, das stimmt. Aber so soll es eben nicht sein. Wir dürfen uns setzen und verlassen auf die Zusagen des Wortes Gottes. Das alles entscheidende Kriterium kommt ganz zum Schluss. Es ist der Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Wenn Gott dem Frieden seinen Weg bahnt, dann arbeitet er auch an den Herzen der Menschen. Und dann passieren Wunder, die sich im Moment noch gar niemand vorstellen kann. Und dafür darf man beten. Mit Hoffnung, mit Zuversicht. Ihr dürft auch mit Verzweiflung dafür beten, weil es nämlich verzweifelt ist, das stimmt. Aber betet. Amen.